Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schon Digital der Sionic Technology. In unserem Podcast geht es um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltungen und allgemein um den Arbeitsplatz der Zukunft im Büroalltag. Mein Name ist Caroline Ilhardt, ich bin Content Marketing Managerin bei Sionic Technology und begrüße heute Andreas Amann als meinen Gast.
Hallo Caroline.
Hallo Andreas. Du bist mittlerweile unser erfahrenster Podcaster, aber beschäftigst dich auch schon seit über 30 Jahren mit Informationstechnologien und seit über 20 Jahren mit digitalem Dokumentenmanagement, ECM und Archivierung. Und genau mit der Archivierung wollen wir uns heute auch beschäftigen. Daher bist du der Experte für die heutige Folge rund um die E-Mail-Archivierung. Wir haben uns in der letzten Folge mit E-Mails und dem Management ihrer Informationen beschäftigt. Ein wesentliches Thema in diesem Zusammenhang ist die rechtskonforme Archivierung von E-Mails. 293,6 Milliarden soll der elektronischen Briefe wurden laut Statista im Jahr 2019 weltweit täglich versendet. Bis 2023 soll die Zahl wohl noch deutlich nach oben gehen und auf 347,3 Milliarden steigen, soweit die Statistik. Für die Fülle an Nachrichten müssen vor allem die Aufbewahrungsfristen und die Datensicherheit im Blick behalten werden. Und genau darum geht es heute. Andreas, welche Herausforderungen ergeben sich denn bezüglich der Archivierung von E-Mails?
Also zum Thema E-Mail-Archivierung gibt es ja verschiedene Aspekte, die man dabei beachten muss. Ne? Das, was du ganz zu Anfang natürlich schon gesagt hast, ist das Thema Aufbewahrung. Ne? Also natürlich macht man das Ganze, um entsprechende Compliance-Regularien zu verfolgen. Also sprich, du hast Aufbewahrungsfristen und für E-Mails gilt halt das Gleiche wie auch für Papierpost. Ne? Also sobald es ein Handelsbrief ist, ne, muss es natürlich 6 Jahre aufbewahrt werden. Sind das steuerlich relevante Unterlagen, muss es 10 Jahre aufbewahrt werden. Und das Ganze muss halt gemacht werden und das gilt halt dann entsprechend auch für die E-Mails. Und damit muss man im Prinzip die E-Mails entsprechend revisionssicher archivieren. In Anführungsstrichen, was das genau ist, da können wir gleich nochmal drüber reden. Mhm. Die Herausforderung dafür ist natürlich genauso wie bei der normalen Post auch. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Briefe bekomme und da steht jetzt mein Name drauf und diesen Brief bekomme ich zugestellt, ne? Und gegebenenfalls steht da sogar noch persönlich drauf, dann kann natürlich nicht einfach so die Poststelle das aufmachen, ne? Oder auch der Postbote kann ich einfach reingucken, was ich da geschickt bekomme. Und das Gleiche gilt natürlich im Prinzip auch für E-Mails, ne? Auch wenn ich die in der Firma bekomme. Und da muss ich entsprechend Vorbereitung treffen in der Unternehmung, dass ich da entsprechende, ja, mit dem Betriebsrat meistens gemeinsam entsprechende Betriebsvereinbarungen mache, wie denn in diesem Fall da überhaupt mit umgegangen werden soll, wenn jetzt plötzlich diese E-Mails archiviert werden, weil es könnten ja private E-Mails zum Beispiel da darunter sein. Ne? Da muss ich dann zum Beispiel solche Sachen machen, dass ich da entsprechend zum Beispiel die private Nutzung untersage, ne? Grundsätzlich, aber dann müsste ich es auch prüfen, ob das denn noch eingehalten wird und so, ansonsten ist es nichtig. Ne? Oder ich muss dem Mitarbeiter das überlassen, dass er vielleicht Geschäftspost in einen bestimmten Ordner reinwirft, ne? Der dann nur archiviert wird und so weiter. Also gibt es verschiedene Methoden und Art und Weisen, wie ich damit umgehen kann. Und der Königsweg ist natürlich gar nicht E-Mail-Archivierung zu betreiben, sondern E-Mail-Management zu betreiben. Das hatten wir in der Podcast-Folge davor schon so ein bisschen anklingen lassen. Das E-Mail-Management oder die E-Mail-Archivierung in diesem Fall ist natürlich so ein bisschen der Einstieg dazu. Ne? Also sprich, wir haben keine Aktenlösung dahinter. Es geht nicht darum, irgendwie die E-Mails in eine Aktenlösung einzusortieren, sondern grundsätzlich haben wir unterschiedliche Art und Weisen, wie man diese E-Mail-Archivierung machen kann. Da haben wir zum einen die Postfacharchivierung, ne, dass wir durch die Postfächer sozusagen durchgehen und die E-Mails, die da drin sind, archivieren. Dann haben wir genau das, die Schwierigkeit natürlich, dass wir unterscheiden müssen oder gucken müssen, dass das keine private Post ist, die da mit zwischen ist. Oder wir haben das Thema Journaling. Journaling bedeutet, dass praktisch E-Mails, die raus und reingehen, auf dem Weg schon zum Postfach letztendlich schon archiviert werden. Also wir nehmen uns einfach alles, was raus und reingeht. Das hat dann schon zum Beispiel auch nichts mehr mit Klassifizierung zu tun. Also kann man dann schon das abhaken, dass man sich überlegt, muss ich das jetzt 6 Jahre aufbewahren oder 10 Jahre aufbewahren oder sonst irgendwas. Ne? Und dann kommen viele Unternehmen auf die Idee, das einfach aufzubewahren, auch über 10 Jahre hinaus. Ne? Weil Vielfach ist es ja so, dass vor allen Dingen bei steuerlich relevanten Unterlagen, das muss man auch erstmal kennen, ne? Was ist jetzt steuerlich relevant? Oder ist das jetzt ein einfacher Handelsbrief oder ist das ein relevanter Handelsbrief? Und wenn das ein relevanter ist, ab wann gilt dann die Frist? Ne? Weil es geht natürlich um das Jahr, wo steuerliche Relevanz hat. Ne? Und da dann ab Ende des Jahres 10 Jahre drauf, was dann in der Vergangenheit häufig dazu geführt hat, dass Unternehmen bei der E-Mail-Archivierung einfach 12, 13 Jahre archivieren und nicht 10. Ne? Mhm. Und zwar alles. Ne? Und dann ist man sozusagen gefühlt schon auf der sicheren Seite, hat aber jetzt natürlich das Problem Datenschutz im Nacken. Und wir waren ja gerade bei den Herausforderungen. Da hatten wir natürlich jetzt das Thema Datenschutz im Nacken. Also sprich, man darf eigentlich und sollte auch nicht jetzt alles aufbewahren und schon gar nicht alles aufbewahren länger über die Zeit hinaus und so. Und das macht halt die E-Mail-Archivierung, egal wie man es dreht und wendet, immer ein wenig schwierig. Ne? Und der Königsweg aus daraus sozusagen ist natürlich das Thema E-Mail-Management, ne? Dass man dann eher in Richtung Aktenlösungen denkt. Ne? Aber trotzdem ist auch das Thema E-Mail, also reine E-Mail-Archivierung natürlich auch weiterhin relevant und interessant. Vor allen Dingen für Kunden, die halt eine schlanke Einstiegslösung suchen und dann vielleicht erst später zu einem E-Mail-Management übergehen möchten, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ein paar rechtliche Themen hat man auf jeden Fall, die man beachten muss, ne? Und vor allen Dingen geht es dann im Unternehmen darum, dass man dann, wenn man das dann denn durchsetzen möchte, dass man dann natürlich auch ein paar organisatorische Regelungen treffen muss. Ne? Da kommt man nicht umhin. Das eine habe ich eben schon angesprochen, mit dem Betriebsrat muss man entsprechend sich unterhalten, ne? Was man da für eine Regelung findet. Man muss gegebenenfalls die private Mail gänzlich untersagen, ne? Und dann halt Stichproben machen. Und das ist dann das Schwierigste dabei, eigentlich Stichproben machen, ob denn diese Regularien dann auch eingehalten werden. Also sprich, da muss tatsächlich ein Mitarbeiter regelmäßig drauf gucken und dann abhaken. Unter Motto, ich habe das geprüft, stichprobenartig. Ne? Unter Motto ist da private Post verschickt worden, ja, nein. Und wenn eben der Fall ist, dann entsprechend dagegen vorgehen und das auch immer wieder, ich sag mal, schulen an die Mitarbeiter, ja, ne, dass die das nicht machen sollen. Und unter den Voraussetzungen kann ich dann, ich sag mal, tatsächlich da reingucken und eine E-Mail-Archivierung vornehmen. Ne? Und ansonsten wird das halt schwierig.
Absolut. Und viele Unternehmen machen ja auch, laufen Backups von ihren E-Mail-Servern, aber das ist dann nicht ausreichend.
Nein, Backups sind ja meistens nur, ich sag mal, kurzfristig. Na, da hat man, was weiß ich, wie viele Stufen man sich da ausgedacht hat. Na, ich habe dann vielleicht ein tägliches Backup, ein wöchentliches oder ein monatliches Backup und dann vielleicht halt 6 Monate zurück oder irgendwie sowas. Ne? Aber Backups sind echt für den Desasterfall da. Ne? Das ist dafür da, dass wenn irgendwo etwas schief geht, ne, und ich habe mein System kaputt, was weiß ich, ein Hardwareausfall oder sonst irgendwas, dass ich ein Backup wieder einspielen kann, weil ein Backup hat halt immer irgendwas auch mit Datenverlust zu tun, ne? Je nachdem, wie lange das Backup halt zurückliegt, ja, ne, habe ich halt entsprechenden Datenverlust da drin. Das ersetzt natürlich keine revisionssichere Archivierung, ne? Sondern da habe ich halt ein Backup über eine gewisse Zeit und das war es dann. Ne? Und bei einer revisionssicheren Archivierung ist das etwas anders. Ne? Da habe ich dann halt entsprechend meinen Archivserver sozusagen im Hintergrund, ne, der die Daten dann passend speichert. Meistens habe ich auch nicht nur ein Speichersubsystem, sondern gleich mehrere und dann wird dann zum Beispiel gespiegelt gespeichert, ne, um dann halt auch sicher zu gehen, dass das, was im Archiv ist, auch wirklich sicher im Archiv ist. Ne? Also da sollte man auf jeden Fall mindestens eine Kopie haben. Ne? Am besten sind sogar irgendwie 2 Kopien. Wenn ich das dann gemacht habe, dann brauche ich zumindest von den Daten auch kein Backup mehr ziehen. Ne? Also das ist dann auf jeden Fall soweit gesichert. Ne? Heißt aber nicht, also es kommt ein bisschen darauf an, jetzt wie ich die Daten dann auch tatsächlich speichere, muss ich schon so speichern, dass die dann auch nicht mehr veränderbar oder löschbar sind, ne? Weil so ein Katastrophenfall kann natürlich immer noch auftreten, zum Beispiel im Fall eines Versehens, ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter aus Versehen, also der passende Rechte hat, ne? Stellen wir uns vor, ein Administrator hat Löschrechte auf dem System und macht ein RM-RF, ne? Also lösch alles, ne? Also früher hat man immer gesagt, die Windows-Festplatte löschen oder formatieren, ne? Genau. Das geht natürlich heutzutage immer noch, ne? Wenn er aus Versehen der Administrator auf Formatieren drückt oder ein RM macht oder sonst irgendwas, je nachdem, auf was für ein Betriebssystem er da unterwegs ist, dann ist natürlich die Sache mit der Spiegelung immer die, dass natürlich dann auch solche Löschsachen gespiegelt werden, Löschbefehle gespiegelt werden, was man dann in diesem Fall natürlich nicht will. Deswegen muss man dann halt schon aufpassen, dass das Archiv dann passend geschützt ist vor Löschen für einen gewissen Zeitraum. Ne? Und da muss man halt zusehen, dass der Zeitraum groß genug gewählt ist, dass man da auch die gesetzlichen Vorgaben, die man da hat, entsprechend einhält. Ne? Also Backup und Löschen ist nicht das Gleiche. Ne? Backup ist für den Katastrophenfall, ne? Irgendwas ist schiefgegangen, zum Beispiel ich habe aus Versehen was gelöscht, na, dann spiele ich ein Backup ein. Und das Archiv ist dafür da, um wirklich die Daten dann 10 Jahre nicht nur aufzubewahren, sondern auch natürlich 10 Jahre lang benutzen zu können. Das hat man beim Backup auch meistens nicht. Wenn ich jetzt auch ein Band irgendwie, zum Beispiel ein Bandlaufwerk habe und ich mache dann ein Backup drauf, dann wandert das ja meistens irgendwo in Tresor. Ich habe dann irgendwie, was weiß ich, die letzten Monate vielleicht noch irgendwo bei meiner Bank im Schließfach liegen oder sowas. Ja. Das sind dann so Sachen, wenn ich dann mal irgendwie drauf zugreifen muss, dann geht das natürlich nicht. Ich will ja nicht wegen jeder E-Mail, die ich zugreifen möchte, mal eben kurz zur Bank, sondern das muss natürlich alles online gehen. Und da sieht man schon, das ist ein Unterschied zwischen Backup und Archiv.
Absolut. Jetzt hast du immer von revisionssicherer Archivierung gesprochen, aber was genau bedeutet das denn?
Also revisionssichere Archivierung, das mag ja mancher glauben, dass das irgendwo im Gesetzestext steht oder sowas, tut es aber in Wirklichkeit gar nicht. Der revisionssichere Archivierung ist eine Begrifflichkeit, die kommt aus Wikipedia sozusagen. Das hat der Ulrich Kampfmeier mal irgendwann in den 80ern, glaube ich, geschrieben oder sich ausgedacht. Und das hat es dann in verschiedene Bücher gebracht. Zum Beispiel gibt es ein Buch vom Dachverband, vom VOI damals hieß es, da gibt es einen Code of Conduct, da ist der Begriff revisionssichere Archivierung drin beschrieben. Aber gesetzlich tatsächlich ist das nirgendwo hinterlegt. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Gesetze, die Aufbewahrungszeiten regeln, die auch regeln, wie entsprechend aufbewahrt werden soll. Und speziell bei dem Thema revisionssicher, wenn man das in Wikipedia mal nachliest, dann steht da zum Beispiel drin, dass man halt aufpassen muss, dass es halt nicht einfach so wieder gelöscht werden kann, dass es auch nicht verändert werden kann, ohne dass es dokumentiert wird und so. Da sind halt ganz viele Ideen mit drin, die auch zum Beispiel aus der Buchhaltung kommen. Da kann man ja auch nicht einfach mit Tippex jetzt irgendwie in Büchern damit weiß drüber pinseln und einen anderen Betrag reinschreiben, ne? Ja. Oder die Rechnung ändern oder sowas, ne? Sondern es geht einfach darum, dass wenn man irgendetwas macht, also zum Beispiel in der Buchhaltung würde man eine Stornobuchung machen, ne? Das würde das Ganze dann dokumentieren und darum geht es, dass man das protokolliert und dokumentiert und dass man weiß, wie das hergeleitet ist, ne? Wie es zu dieser Version des Dokumentes gekommen ist, ne? Und wer hat wann eigentlich was damit gemacht, ne? Das sind eigentlich die wichtigen Sachen. Und da steckt hinter dieser Begrifflichkeit der Revisionssicherheit. Ne?
Okay. Also bei rund 300 Milliarden E-Mails, ich habe es ja eingangs erwähnt, die weltweit täglich verschickt werden und die größtenteils über 6 oder 10 Jahre lang, teilweise noch länger, wie du gesagt hast, archiviert werden müssen, gibt es ja eine riesige Datenmenge, so, die eben auch echt große Massen an Speicherplatz verschlingt. Nun gibt es das Thema Rundmails, ja. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass gerade eben solche Rundmails nicht von jedem E-Mail-Konto gespeichert werden, sondern eben nur einmal archiviert werden?
Dafür gibt es tatsächlich relativ einfache Möglichkeiten. Man spricht ja von der sogenannten Single-Instance-Speicherung. Single-Instance heißt, dass tatsächlich von dieser, also wenn du jetzt ein Rundmail-Beispiel hast, ja, dass da von dann entsprechend ein digitaler Fingerabdruck genommen würde. Und solange dieser digitale Fingerabdruck sich nicht ändert, würde das dann tatsächlich auf dem Endablageort, also zum Beispiel auf einer Festplatte oder auf einem Band oder sowas, tatsächlich nur einmal den Speicher belegen und nicht jetzt zum Beispiel 50 Mal oder 100 Mal oder 1000 Mal, je nachdem an wie viele Leute das gekommen ist. Also da hängt es jetzt natürlich ein bisschen davon ab, was für eine Technologie man da auf der Archivseite einsetzt, ne? Aber üblicherweise haben die Produkte, die es da am Markt so gibt, entsprechende Single-Instance-Speicherfunktionalitäten, ne, was dann dazu führt, dass es tatsächlich nur einmal abgelegt würde. Ne. Ist übrigens auch der Riesenvorteil, wenn man das dann aus den E-Mail-Systemen rauskriegen will. Ne. Oft ist es so, dass halt in den, solange das tatsächlich in den Postfächern noch drin ist und solange das in den E-Mail-Servern noch drin ist, dass es da sehr wohl dann zum Beispiel 50 Mal oder 100 Mal gespeichert ist und diesen Speicherplatz verbraucht. Ne? Und erst wenn dann die E-Mail-Archivierung gelaufen ist, dann würde das praktisch in der E-Mail selber ersetzt durch einen Link. Ne? Und dann hätte man es per Single Instance entsprechend gespeichert. Und dann wäre es halt auch von der Festplatte des E-Mail-Servers zum Beispiel entfernt und runter. Ne? Und spart dann da an der Stelle entsprechend Speicherplatz. Ne?
Sehr praktisch. Welche Vorteile bietet denn die digitalisierte E-Mail-Archivierung noch? Was gibt es noch zu bieten?
Also den maximalen Nutzen, den kriegst du natürlich erst daraus, wenn wir nicht nur über reine E-Mail-Archivierung reden, sondern wenn wir über E-Mail-Management reden. Ne? Dann haben wir natürlich die Verknüpfung zu den Akten, ne? Und dann kann man natürlich auch über die Akten entsprechend suchen. Und wir haben halt die Möglichkeiten, das mit anderen Informationen im Unternehmen zu verknüpfen etc. Das hat man jetzt bei der reinen E-Mail-Archivierung natürlich nicht. Da hast du halt hauptsächlich das Augenmerk auf dem Thema Compliance, ne? Also alles, was so mit Revisionssicherheit zu tun hat etc. Das kann man entsprechend mit einer E-Mail-Archivierung beantworten und machen. Man hat natürlich noch die Möglichkeit, entsprechend auch vereinfacht zu suchen. Also wenn wir zum Beispiel über eine Volltextsuche oder sowas nachdenken, dann würde das kann man ja, kannst jetzt sagen, das geht im Outlook ja auch, dann kannst du ja auch Volltext suchen. Mhm. Stimmt, aber da kannst du natürlich nur über dein Postfach suchen. Ne? Ja. Und mit einer E-Mail-Archivierung könnte man theoretisch auch über mehrere Postfächer suchen, ist natürlich jetzt wieder das Thema mit dem Kommunikationsgeheimnis. Das macht man dann, wenn man wirklich einen konkreten Fall hat und man muss irgendwo alle E-Mails zu einem bestimmten Sachverhalt finden, dann kann man sich zum Beispiel mit dem Betriebsrat zusammentun und mit der IT und dann mit einem Vier-Augen-Prinzip zum Beispiel oder mit einem Sechs-Augen-Prinzip eine Volltextsuche auch im Datenbestand übergreifend machen. Mhm. Aber die richtigen, also ich sag mal, den richtigen Nutzen, den man bei dem Thema E-Mail-Archivierung und sowas rauskriegt, das kriegt man dann, sobald man beim E-Mail-Management halt in der Lage ist, diese E-Mails dann auch in Workflows zu verwenden oder in halt in Akten zu verwenden etc.
Wie grenzt sich denn jetzt E-Mail-Archivierung zum E-Mail-Management ab?
Also E-Mail-Archivierung ist wirklich eine reine Einstiegslösung letztendlich. Ne? Also für jemanden, der vielleicht mal irgendwann DMS, ECM, Enterprise Information Management etc. machen möchte, ist halt die E-Mail, das die reine E-Mail-Archivierung eine gute Möglichkeit, um relativ schnell die Vorzüge einer revisionssicheren Ablage für Handelsbrief, steuerlich relevante Unterlagen im E-Mail-Format zu bekommen, ohne dass man jetzt da ein großes Projekt für machen muss. Also sowas wie Journaling, das ist halt ziemlich schnell eingeführt, ne? Und auch E-Mail-Archivierung letztendlich, ne? Das kann man relativ schnell einführen, ohne dass man da jetzt draußen ein großes Projekt machen muss und ohne dass das vor allen Dingen auch ein großes Change-Management irgendwie mit sich zieht und so weiter. Das ist halt wirklich mal eben schnell nebenbei gemacht, sagen wir es mal so. Löst aber tatsächlich nur das Thema Compliance. Ne? Also sprich, ich habe eine revisionssichere Archivierung für meine E-Mails, für meine Handelsbriefe, steuerlich relevanten Unterlagen in E-Mail-Format, Punkt. Ja, das ist es letztendlich. Und entweder ich mache Journaling, alles was raus und rein geht, oder ich mache eine Postfacharchivierung, alles was in den Postfächern ist, oder ich unterteile das sogar nochmal und sage, bei der Postfacharchivierung, ich mache nur einen bestimmten Unterordner, zum Beispiel eines Postfaches. Ne? Das ist halt abhängig davon, wie die Gespräche mit dem Betriebsrat bezüglich privater E-Mails etc. Dann letztendlich verlaufen. Ne? Beim E-Mail-Management, da kommen dann halt noch mehr Vorteile hinzu. Dann bin ich halt tatsächlich in einer Aktenlösung unterwegs. Ne? Da kann ich dann meine E-Mails sozusagen in eine Kundenakte, in eine Lieferantenakte etc. einsortieren. Und da bin ich dann sozusagen in der großen Lösung. Da habe ich nicht nur die revisionssichere Ablage von meinen Handelsbriefen im E-Mail-Format, sondern ich lege diese Handelsbriefe im E-Mail-Format dann auch gleich an die richtige Stelle ab, ne, in meiner Aktenlösung. Kann dann natürlich sehr viel schneller danach suchen, kann da dann durchblättern, kann sicher gehen, dass wenn alle das machen und alle Mitarbeiter, ne, also alle Kollegen das machen, dass ich auch über die E-Mails drüber suchen kann, die gar nicht an mich gegangen sind zum Beispiel, ne, und solche Sachen. Also da sind dann alle Vorteile eines Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management Systems, Enterprise Information Management Systems sind da natürlich dann vorhanden und das habe ich dann auch für E-Mails. Ne? Beim reinen E-Mail-Management ist es aber wirklich eine reine Compliance-Einstiegslösung. So muss man das sehen.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir schon ganz gut zusammengefasst, was wir zum Thema E-Mail-Archivierung heute teilen wollten. Die E-Mail ist das Kommunikationsmittel Nummer 1 und aus dem Arbeitsalltag einfach nicht mehr wegzudenken. Entsprechend sind immer mehr gesetzliche Vorgaben entstanden und die müssen halt Unternehmen mit einer systemgestützten Lösung für die E-Mail-Archivierung Rechnung tragen können. Ja, gleichzeitig verbessert sich der Informationsfluss im Unternehmen und auch Datenverluste sind einfach nicht länger ein Thema, wenn im Unternehmen oder eben auch in einer Verwaltung über zentrale Digitalisierungsstrategien E-Mails in E-Akten verwaltet werden. Und mit der Kosten- und Zeitersparnis schließlich wird, wie wir gerade herausgefunden haben, die Reihe der Vorteile abgerundet, würde ich sagen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer kurzen Folge zum Thema E-Mail-Archivierung. Ich danke dir, Andreas, dass du uns einen Überblick und Einblick gegeben hast.
Sehr gerne.
Und ja, mir bleibt jetzt noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns, kontaktiert uns über das Kontaktformular auf der Website, schickt uns eine Mail. Wir freuen uns auch über Feedback und ja, denkt daran, unseren Podcast zu abonnieren. Ja, ihr findet den überall, wo es gute Podcasts gibt. Ich sage für heute danke fürs Zuhören. Danke auch, Andreas. Tschüss, bis zum nächsten Mal.